SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Hallo, diesmal mit mir, Janina Schreiber. Und ich bin zwar nicht an der Küste Nizzas, an der Côte d'Azur, doch genau dahin blicken wir diesmal in global. Denn dort findet in dieser Woche die dritte UN-Ozeankonferenz statt. Bedeutet, dort treffen sich Staats- und Regierungschefs von mehr als 100 Ländern, um über den Schutz des Ozeans zu beraten. Dass der ein wichtiger Helfer ist im Kampf gegen die Klimaerhitzung, das ist eigentlich klar. Doch längst kennen wir nicht alle Geheimnisse, vor allem, wenn wir mal so richtig tief tauchen und in die Tiefsee blicken.
Oft wird ja auch der Vergleich gemacht, wir wissen weniger von der Tiefsee als von der Oberfläche des Mondes, weil der Mond lässt sich eben von der Erde sehr gut fotografieren. Der Meeresboden, da ist es sehr schwierig, weil wir können eben keine Fotos machen, von oben bis in die Tiefsee.
Ja, das sagt Forscherin Silvia Sander vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Warum es so schwierig ist, die Geheimnisse der Tiefsee zu entschlüsseln, wer es zumindest versucht am Ozeanboden und was sie von der Politik fordert, darum geht's gleich bei uns im Gespräch. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg, das hat zuletzt wieder außergewöhnliche Temperaturen in der Nord- und Ostsee festgestellt. Und zwar für die drei zurückliegenden Monate, März, April und Mai. In der Kieler Förde zum Beispiel, da dauerte eine marine Hitzewelle so lange wie nie zuvor. Und diese Meldungen über Meere, die Fieber haben, das ist ja längst nicht die erste. Schon 2023 und 2024, da schlugen viele Forschende Alarm wegen dieser Rekordtemperaturen im Ozean. Also gäbe es eine Möglichkeit, dagegen zu steuern, das CO2 zum Beispiel wieder aus dem Meer rauszubekommen? Und könnte das vielleicht sogar dem Klima helfen? Jasmin Appelhans weiß mehr.
Ungefähr ein Viertel der von uns produzierten Emissionen werden langfristig im Meer gebunden, so die Berechnung des Berichts Global Carbon Budget im November. Das liegt an einfachen physikalischen Prinzipien, erklärte Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Der Ozean nimmt CO2 auf, solange die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre höher ist als im Ozean. Das ist im Prinzip das chemische Gleichgewicht, das da angestrebt wird von den beiden Systemen, und solange wird CO2 aufgenommen.
Das ist für das Klima zunächst einmal positiv, denn dadurch werden viele Folgen des Klimawandels abgepuffert. Für die Lebewesen im Meer hat das viele CO2 allerdings ernste Konsequenzen, denn es reduziert langfristig den pH-Wert des Wassers. Das Meer wird immer saurer. Besonders für Tiere wie Muscheln, Seesterne und Krebse kann das problematisch werden. Denn wer einmal einen Wasserkocher entkalkt hat, weiß, Säure greift Kalk an und der Panzer, Schalen und die Skelette dieser und vieler weiterer Tiere enthalten Kalk. Auch wenn es Lebewesen wie Krebse zu geben scheint, die die sogenannte Ozeanversauerung besser wegstecken als andere, wie die besonders betroffenen Seesterne, für die Ökosysteme im Meer insgesamt ist diese Entwicklung problematisch. Und auch für das Klima selbst sind die hohen CO2-Konzentrationen ein Problem. Denn je mehr CO2 wir ausstoßen, umso weniger davon kann das Meer dann aufnehmen.
Die CO2-Aufnahmefähigkeit wird reduziert tatsächlich auch durch die Aufnahme selbst. Das heißt, die Carbonatgleichgewichte im Ozean verschieben sich in so einer Weise, dass je mehr CO2 der Ozean schon aufgenommen hat, umso weniger kann er in der Zukunft aufnehmen.
Dadurch schreitet die Klimaerwärmung dann noch ein wenig schneller voran. Verheißungsvoll klingt deshalb die Möglichkeit, technisch CO2 aus dem Meerwasser zu entfernen, um so den CO2-Speicher gewissermaßen wieder freizumachen. Eine solche Methode entwickelt das Projekt SeaCure der Universität Exeter in Großbritannien. Die Idee? Das Wasser wird stark angesäuert, um es in einzelne chemische Komponenten zu sortieren und so das CO2 vom Meerwasser zu trennen. Das erfolgt nicht mit Chemikalien, sondern mit Strom. Und genau das stellt eine der größten Herausforderungen dar, so der Projektleiter und Meeresklimatologe der Universität Exeter, Paul Halloran. Denn der Stromverbrauch ist bisher noch enorm hoch.
Unserer Meinung nach ergibt es noch keinen Sinn, die Methode anzuwenden. Zumindest nicht in Ländern, die keinen Überschuss an erneuerbarer Energie haben. Andernfalls müsste man für diese Art von Aktivitäten eine eigene erneuerbare Energieversorgung aufbauen.
Und auch andere Probleme bringt die Methode mit sich. Denn zum Beispiel ist ein konstanter Wasserfluss nötig, um ständig frisches, unbehandeltes Wasser in die Anlage zu pumpen. Es kämen also nur wenige Standorte weltweit überhaupt in Frage, an denen das CO2 abgeschieden werden könnte. Auch was genau mit dem CO2 geschehen soll, wenn es abgespalten ist, ist noch weitgehend unklar. Denn es gibt kaum Anlagen, in denen CO2 unter dem Meer oder an Land gespeichert werden kann. Und auch für die Meeresbewohner könnte sich diese Methode als teilweise fatal entpuppen. Denn nicht nur würden sämtliche im Wasser befindlichen Lebewesen bei der Behandlung wohl abgetötet, auch das Problem der Ozeanversauerung wird dadurch zunächst nicht gelöst, sondern in die entgegengesetzte Richtung verschärft. Zwar würde mit der Zeit der pH-Wert ausgeglichen. Erst einmal entfernt die Methode aber so viel CO2 aus dem Meer, dass es für die Organismen auch wieder problematisch werden könnte. Andere technische Möglichkeiten zum direkten Entfernen von CO2 aus dem Meer funktionieren ähnlich wie die Methode von SeaCure. Noch jedenfalls scheinen technische Verfahren also keine sinnvolle Option zu sein. Dennoch sei der Ozean ein solch effektiver CO2-Speicher, dass verschiedene Möglichkeiten, ihn noch zu verbessern, auch untersucht werden sollten, so Paul Halloran.
Es ist also gar nicht so einfach, vor allem wenn wir in den Blick nehmen, was jetzt eine Studie gezeigt hat. Wir wissen nur sehr wenig über einen womöglich sehr wichtigen Teil unseres Ozeans, die Tiefsee. Gerade mal 0,001% davon haben wir gesehen, sagt die Studie eines amerikanischen Forschungsteams, die jetzt im Fachblatt Science Advances erschienen ist. Und genau darum geht es bei uns im Gespräch mit Silvia Sander vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Global, das Gespräch.
Frau Sander, Sie sind Expertin für den Ozeanboden. Der funktioniert aber ja nur im Gesamtsystem, oder?
Ja, also ich versuche das System Ozean auch ganzheitlich zu betrachten, eigentlich auch das Erdsystem als Ganzes zu betrachten. Dazu gehört natürlich der Ozean und dazu gehört die Tiefsee. Und die Tiefsee ist eben sehr wenig erforscht. Das heißt, seitdem ich hier am Geomar bin, bemühe ich mich sehr darum, die Tiefsee besser zu verstehen und dort zu forschen.
Apropos Tiefsee, jetzt hat eine Studie kürzlich nochmal klargemacht, wie wenig wir eigentlich wissen von genau der. Nur 0,001% davon sind visualisiert. Warum ist das so?
Also die Studie schaut wirklich die Tiefsee an, weil auch im Küstenbereich wissen wir natürlich sehr viel mehr. Der ist viel einfacher zugänglich auch, weniger tief. Aber mit der Tiefsee einher geht natürlich das Problem, wie kommt man da hin? Man braucht wirklich technische Instrumente, Tauchroboter, aber auch gute Kartierungsmöglichkeiten, um wirklich eine Aussage treffen zu können. Und das ist eben nicht trivial. Und das ist sehr kostspielig natürlich auch, sehr aufwendig. Und je nachdem, auch wo wir uns im Ozean befinden, spielen natürlich auch Probleme wie hoher Seegang eine große Rolle. Also wenn ich zum Beispiel in der Nähe von der Antarktis bin, ist es sehr viel schwieriger, einen Tauchroboter zu gebrauchen, als wenn ich irgendwo im tropischen Bereich bin, wo die See normalerweise nicht so stürmisch ist. Also all das spielt wirklich mit hinein, weswegen die Tiefsee noch nicht gut untersucht ist. Und oft wird ja auch der Vergleich gemacht, wir wissen weniger von der Tiefsee als von der Oberfläche des Mondes. Wenn wir also über das Visuelle gehen, ist das sicherlich richtig, weil der Mond lässt sich eben von der Erde sehr gut fotografieren. Der Meeresboden, da ist es sehr schwierig, weil wir können eben keine Fotos machen von oben bis in die Tiefsee. Die Tiefsee geht ja bis zu 11.000 Meter und im Durchschnitt sind das so 3.000 bis 4.000 Meter, also 3 bis 4 Kilometer Tiefe. Und das ist natürlich schon technisch sehr aufwendig.
Bedeutet, es geht da wirklich drum, wie sieht es da unten eigentlich aus? Also die Überschrift der Studie lautet ja auch, how little we've seen, also wie wenig wir gesehen haben.
Genau, es geht wirklich eine visuelle Beobachtung. Es geht nicht um eine Kartierung, sage ich mal, um topografische oder bathymetrische Karten. So wie wir das auch, sage ich mal, wenn ich wandern gehe, dann habe ich ja auch kein Foto von mir, sondern ich habe eine Landkarte. Also es geht wirklich um die visuelle Beobachtung.
Wer ist denn vor allem da unten aktiv?
Es gibt einige Industriestaaten, natürlich, das sind immer Industriestaaten, die Tiefseeforschung betreiben, die auch eben das technische Know-how und die Technik wirklich auch vor Ort haben. Das ist wirklich Deutschland, das ist natürlich Amerika, England, Frankreich, Japan ist sehr stark, auch China, die wirklich alle möglichen Geräte, die wir zur Verfügung haben, und wir haben einiges zur Verfügung, gebrauchen können. Sehr viel Forschung wird auch in Neuseeland betrieben, weil es einfach geologisch so wirklich sehr interessant ist. Sehr oft sind das dann aber auch Forschungsschiffe, die von anderen Ländern dorthin fahren. Neuseeland hat zum Beispiel keinen Tauchroboter. Das sind dann sehr oft wirklich aus Deutschland oder auch Japan, Amerika, Kollegen, die dorthin kommen und mit den Neuseeländern zusammen Forschung betreiben. Ich glaube, gerade in Neuseeland funktioniert das auch sehr gut, dass sowohl vor Ort die Forscher wirklich von vornherein einbezogen werden, aber auch das endogene Wissen eben mitgenutzt wird und dort eben wirklich auch diese Forschung co-designt wird. Das ist sehr wichtig. Das ist, glaube ich, eben auch ein Problem, das wir immer noch haben, dass die Industriestaaten die Forschung betreiben können, weil wir es auch finanzieren können, aber der globale Süden sehr ausgeschlossen ist, weil das Ganze wirklich teuer ist, die Kapazität zum Teil vorhanden ist, also Wissenschaftler da sind, aber eben keine Forschungsschiffe und so weiter. Also auch da, finde ich, besteht extremer Handlungsbedarf, den globalen Süden sehr viel mehr einzubeziehen und auch indigenes Wissen tatsächlich mit einzubeziehen. Also die Leute, die schon seit Jahrhunderten auf See fahren und Fische fangen zum Beispiel oder das Meer beobachten, haben sehr wohl ein Gefühl dafür, was mit dem Ozean passiert. Und auch da sollten wir, glaube ich, sehr viel mehr darauf hören, wo Unterschiede schon festgestellt oder Veränderungen festgestellt worden sind, weil sehr oft korreliert das sehr gut mit den wissenschaftlichen Messungen.
Gut, dann fragen wir doch mal, was wissen wir denn schon über die Tiefsee?
Die Tiefsee ist extrem wichtig, weil sie zum Beispiel den Sauerstoffgehalt des Meeres sehr stark reguliert. Für die Biodiversität ist es auch extrem wichtig. Wir wissen also relativ wenig über den Service im Prinzip, den dieses Biosystem für den Ozean darstellt. Obwohl die Tiefsee etwa 70% des gesamten Ozeans einnimmt, sind nur ein Siebtel der bekannten Spezies aus der Tiefsee. Jedes Mal, wenn eine Expedition in die Tiefsee stattfindet, bei der neue Spezies auch gefunden werden sollen, steigt also diese Zahl immer noch linear an. Das heißt, es ist noch gar nicht abzusehen, was die Biodiversität in der Tiefsee ist, weil jedes Mal, wenn eine Expedition stattfindet, werden neue Spezies gefunden. Und allein das sagt uns ja, dass wir wirklich sehr vorsichtig sein müssen.
Ja, Vorsicht, das ist ein gutes Stichwort. Was macht Ihnen denn im Hinblick auf die Tiefsee Sorge?
Sorge macht mir, dass im Moment so dieses Gefühl aufzukommen scheint, dass wir jetzt den Tiefseebergbau brauchen. Dass also wirklich unsere Ressourcen an Land auslaufen und dass wir auch für die grüne Technologie ganz dringend Metalle aus der Tiefsee brauchen. Das ist wissenschaftlich nicht richtig. Also es gibt noch Ressourcen an Land, ausreichend, die müssen erschlossen werden. Es muss eventuell auch mit neuer Technologie dort gearbeitet werden. Es müssen eventuell eben auch andere Technologien entwickelt werden, die Rohstoffe gebrauchen, vorhanden sind. Zum Beispiel Natrium anstatt Lithium in Batterien, nur als ein Beispiel zu nennen. Aber gerade was den Tiefseebergbau angeht, wir wissen eben noch nicht ausreichend, was wir kaputt machen.
Also, was wäre ein wichtiger Punkt, auf den sich die Staaten auf der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza auf jeden Fall einigen sollten?
Also das BBNJ-Abkommen, das Biodiversity Beyond National Jurisdiction, was zum Ziel hat, dass mindestens 30% der Ozeanfläche nicht angetastet werden soll. Das ist wirklich extrem wichtig, weil die Natur braucht diese Rückzugsräume. Das hat sich in Küstenbereichen ja auch schon bewahrheitet, dass wenn wir marine Reservate haben, dann erholen sich dort wirklich das Biosystem, das Ökosystem wieder in seiner Geschwindigkeit, wie es das machen kann. Aber es erholt sich wieder. Also das ist wirklich Hoffnung da auch, dass wenn wir jetzt etwas tun, dass wir eben dieses Ökosystem tatsächlich beibehalten können.
Ja, dann schauen wir doch mal genau dorthin, an den Ort der dritten Ozeankonferenz nach Nizza. Meine Kollegin Caroline Diller ist dort und hat unter anderem auch den Profiskipper Boris Herrmann getroffen. Denn Ozeanschutz, der braucht eben auch Prominenz.
6-mal ist Profiskipper Boris Herrmann um die Welt gesegelt.
Wir haben wirklich über die Zeit langsam den Eindruck gehabt, dass wir Zeugen des Klimawandels sein können auf globaler Ebene.
Und der sei vor allem auf den Meeren sichtbar, sagt Herrmann.
Der beeindruckendste Moment war für mich wirklich die Passage, die Nordostpassage, dann am Nordpol vorbei sozusagen, nördlich um Russland herum, wo eigentlich das eine schwierige Eisexpedition ist und dann in dieser Zeit, wo wir dort waren, wirklich gar kein Eis zu sehen war.
Der Extremsegler sammelt auf seinen Touren zum Beispiel Daten über den CO2-Gehalt der Ozeane. Auf der Konferenz in Nizza will Herrmann seine Beobachtungen weitergeben und erhofft sich konkrete politische Signale für mehr Ozeanschutz. Ein deutliches Signal gab es am Eröffnungstag der Konferenz. Knapp 40 Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert seit 2022, den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee langfristig zu verbieten und hat diesen Appell in Nizza wiederholt. Ich bin nicht gegen wirtschaftliche Aktivitäten, im Gegenteil. Aber ich halte es für Wahnsinn, ausbeuterische Aktivitäten zu starten, die die Meeresböden der Tiefsee und ihre Artenvielfalt völlig durcheinanderbringen und zerstören, die große CO2-Kommen freisetzen könnten, wenn wir über all das nichts wissen. Wissenschaftler warnen schon lange vor den Folgen des sogenannten Deep Sea Mining auf Ökosysteme, die in weiten Teilen noch unerforscht sind. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, ebenso wenig wie Grönland zu haben sei oder man die Antarktis kaufen könne.
Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarktis ou la haute mer ne sont à vendre.
US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Das verstoße gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung aus Nizza. Auch Deutschland hat sie unterzeichnet und setzt sich für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau ein. Bei der Ozeankonferenz stellt die Bundesregierung außerdem ein Projekt vor, um Altmunition aus den Meeren zu bergen. Umweltminister Carsten Schneider von der SPD.
Ja, wir haben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr viele Altmunition, verklappte Munition, aber eben auch Blindgänger. Wir wissen etwa, wo die liegen. Und nach 80, 90, 100 Jahren rosten die Korrosion und es könnte eine Verschmutzung der Nordsee und der Ostsee geben. Deswegen wollen wir sie jetzt bergen. Dazu haben wir 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und bauen so eine Plattform, um das Ganze technisch auch zu bergen zu können. Und ich glaube, dass wir damit auch Pionierarbeit leisten, auch für andere Regionen der Welt.
Dass der Meeresspiegel mit der Klimaerhitzung steigt, das ist pure Physik. Denn wärmeres Wasser, das dehnt sich eben aus. Südafrika allerdings muss sich bislang und wohl auch bald keine Sorgen machen, von Wassermassen eines steigenden Meeresspiegels überrollt zu werden. Im Gegenteil, sagt eine aktuelle Studie. Die kommt zum Schluss, die Klimaerwärmung hebt Südafrika sogar langsam aus dem Meer heraus. Stefan Hübner.
Es sind nur 1-2 Millimeter, je nach Region. 1-2 Millimeter, die das südliche Ende Afrikas pro Jahr etwas mehr aus dem Ozean herausragt. Zunächst wurde vermutet, Grund dafür sind Strömungsvorgänge im Erdmantel. Jedoch könnte es auch am Klimawandel liegen, das zeigt eine Studie der Uni Bonn. An ihr war unter anderem Geowissenschaftler Markan Karega beteiligt.
We are having a different scenario that is related to the not deep structure, but very shallow. The water that is missing on the shallow surface of the earth.
Die Beobachtungen haben wenig mit Vorgängen im Erdinneren zu tun, sagt Markan Karega. Die Hauptursache liegt vielmehr in den oberflächennahen Schichten der Erde. Dürren infolge von Klimaschwankungen führen dazu, dass diese Schichten austrocknen. Das hat wiederum ein Anheben der Südspitze Afrikas zur Folge. Studienleiter Jürgen Kusche erklärt mit einem Vergleich, wie dieser Prozess abläuft.
In der Vorlesung verwende ich das Bild mit dem Schwamm. Wenn der Schwamm austrocknet, dann nimmt er ja auch eine etwas andere Form an. Und es gibt dann an den Rändern noch solche, ich sag mal, Deformationen, die nicht mit denen zusammenfallen, die man so im Zentrum sehen würde.
Bekannt ist dieses Phänomen sonst eher aus polaren Regionen. Schwindende Eismassen führen dort dazu, dass weniger Druck auf der Erdkruste lastet und sie sich gewissermaßen entspannen und anheben kann. Das Anheben von Land infolge von Trockenheit registrierten Forschende der NASA hingegen erstmals in den 2010er Jahren in Kalifornien. Den Vorgängen in Südafrika kamen die Bonner Forschenden auf die Schliche, indem sie Niederschlagsmessungen mit Satellitendaten zur Wasserverteilung verglichen. Hinzu kamen Aufzeichnungen von GPS-Stationen, erklärt Forscher Christian Mielke.
In manchen Ländern oder Regionen, gerade auch in Afrika, ist es so, dass wir nur relativ wenige, teilweise in manchen Ländern sogar gar keine Stationen haben. Das Besondere aber in Südafrika war jetzt, dass es dort ein Netzwerk gibt namens Trignet.
Und dieses kann das Phänomen sozusagen millimetergenau auflösen. Laut den Bonner Forschenden hat die neue Erkenntnis auch einen konkreten Nutzen. Das Ausmaß von Dürreperioden kann nun unaufwendiger erfasst werden als bisher. Außerdem sind die Ergebnisse ein Warnschuss an die Verantwortlichen in Südafrika. Sie sollten genauer überprüfen, wie nachhaltig mit ihrem Grundwasser umgegangen wird. Das Gute jedoch sei, so Jürgen Kusche,
dieser Hebeprozess ist nicht so stark, dass beispielsweise technische Infrastruktur davon beschädigt wird. Wir haben ja ein paar Länder auf der Erde. Indonesien ist zum Beispiel, da gibt es große Senkungen des Landes, wo wirklich die Infrastruktur auch kaputt geht. Straßen und sowas. So stark ist das jetzt nicht.
Außerdem sei der Trend, dass sich Südafrika Stück für Stück aus dem Meer hebt, nicht zwingend unumkehrbar. Sollten dort eines Tages wieder lange, intensive Regenfälle die Grundwasserreservoirs auffüllen, könnte die Südspitze des Kontinents auch wieder langsam zurück in den Ozean gedrückt werden.
Tja. Gerade wenn es um so riesige Ökosysteme geht wie den Ozean, da kommt man sich ja sehr schnell sehr klein vor. Und wer denkt, er könne jetzt allein den Ozean vor den Folgen der Klimaerwärmung beschützen, das kann ja gar nichts werden, denken da wohl die meisten. Ich sag Ihnen aber heute, es bringt was, wenn sich jeder und jeder Einzelne von uns um einen besseren CO2-Fußabdruck bemüht. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Es kommt eben auf spezielle Bereiche an. Christine Kilon hat bei Fachleuten nachgefragt.
Verbraucherinnen und Verbraucher haben beim Klimaschutz einen Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Ganze 72% der weltweiten CO2-Emissionen seien auf unseren Lebensstil zurückzuführen, sagt Benjamin Sauvacool, Professor für Nachhaltigkeit an der Boston University. Seine Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Haushalte in Europa eigentlich nur 3 Dinge ändern müssten, um ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu senken.
Das ist eine Ernährungsumstellung und eine Änderung des Reiseverhaltens, wobei Fliegen wichtiger als Autofahren ist. Und dann kommt es darauf an, wie man heizt oder kühlt. Wenn man diese 3 Dinge ändert, kann man seine Emissionen um 80% senken. Und wenn alle Haushalte das tun würden, hätten wir es geschafft.
Aber stimmt das so? Felix Kreuzig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat sich mit der Rolle des Verbrauchers in der Klimakrise intensiv beschäftigt. Er hat nämlich für den jüngsten Weltklimabericht das Kapitel zu den Konsumenten geleitet. Er sagt,
also ein Großteil, mehr als die Hälfte der Emissionen geht auf jeden Fall auf die Sektoren Mobilität, auf Heizen, auf Ernährung zurück. Und klar, in all diesen Bereichen können wir als Konsumenten, auch als Hausbesitzer, die investieren in das Haus, sehr viel unternehmen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, tatsächlich aktiv zu werden.
Dem Umweltbundesamt zufolge könnte der Durchschnittsdeutsche bei fleischfreier Ernährung und fossilfreiem Heizen und Fortbewegen mehr als die Hälfte seines Fußabdrucks einsparen. Aber wie kann das gelingen? Benjamin Köhler vom Öko-Institut.
Natürlich kann ich mich jeden Tag in meinem Alltag für klimaschonenderes Verhalten entscheiden. Im Ernährungsbereich schlicht und ergreifend weniger tierische Produkte auch zu mir nehmen. Wenn ich mobil bin, mich fragen, muss der 2 Kilometer Weg tatsächlich mit dem Auto zurückgelegt werden oder kann ich da vielleicht auch laufen oder mit dem Fahrrad fahren?
Und beim Thema Heizen könnten sich Eigentümer bewusst damit auseinandersetzen, welche klimaschonenden Alternativen es zur Öl- oder Gasheizung gäbe. Doch die eigenen Entscheidungen haben Grenzen, betont Kai Wehnemann vom Umweltbundesamt, zuständig für die Erstellung der Treibhausgasprojektionen Deutschlands.
Gleichwohl gibt es irgendwann die Systemgrenzen, die einfach da sind, vor allem durch Infrastruktur, durch öffentliche Infrastrukturen, durch die Stromnetze, durch Straßen, Schienen, Krankenhäuser, Zement. Es muss alles irgendwie gebaut werden und da gibt es dann Grenzen und da muss dann die Politik auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen.
Und die sollten es den Verbraucherinnen und Verbrauchern möglichst einfach machen, so Wehnemann, damit sich Menschen, die mit Kindererziehung oder Pflege ohnehin schon ausgelastet seien, nicht auch noch über die Nachhaltigkeit ihres Konsums Gedanken machen müssten. Deshalb müsse die Politik darauf hinwirken, dass jede Konsumentscheidung eine gute für das Klima wird.
In diesem Sinne, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach mit dem anfangen, was eben schon möglich ist. Ich bin Janina Schreiber und sage Tschüss für diesmal in Global, das Umweltmagazin. Machen Sie es gut.